Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kontaktaufnahme. Mein Name ist Hanna Diemer und bei mir im Büro ist heute Johanna Böhm vom Badischen Flüchtlingsrat. Hallo Johanna.
Hallo Hanna, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich seit ungefähr einem Jahr auf dieses Gespräch, weil wir ungefähr vor 12 Monaten die Gelegenheit hatten, beim On the Move Festival zusammen über die Kriminalisierung von Geflüchteten und deren HelferInnen zu sprechen. Und damals haben wir schon gesagt, wir möchten unbedingt zusammen den Podcast machen. Und jetzt ist es endlich soweit.
Jetzt ist es soweit, jetzt haben wir es geschafft.
Ich freue mich sehr, dass du uns heute ein bisschen Licht in dieses Dunkel bringst von diesen vielen Gesetzeslagen, die wir aktuell haben. Denn du engagierst dich hauptamtlich für Geflüchtete und zwar beim Badischen Flüchtlingsrat. Was ist denn der Badische Flüchtlingsrat?
Der Bayerische Flüchtlingsrat ist eine Menschenrechtsorganisation, die ist schon relativ alt. 1986 wurde der Bayerische Flüchtlingsrat in München gegründet und zwar ja aus so einem, also ich war ja damals nicht dabei, aber die Erzählungen, die Überlieferungen sagen, ja, das war so eine Mischung aus ganz viele Menschen, die irgendwie zu dem Thema Flucht und Migration aktiv waren, Einzelpersonen, Geflüchteten, Selbstorganisationen, irgendwelche anderen Initiativen, die alle versprenkelt ihr Zeug gemacht haben und sich irgendwann dachten, es macht doch Sinn, so eine Art Dachverband zu etablieren, dass wir das alles so ein bisschen zusammenarbeiten und genau sich so einen gemeinsamen Titel geben. Und das war so ein bisschen die Initialgründung für den Bayerischen Flüchtlingsrat, alles ehrenamtlich, alles aktivistisch. Und so nach und nach hat sich's immer mehr entwickelt, dass dann mal Geld beantragt wurde. Dann haben sich, ich weiß es gar nicht, mehrere Köpfe eine Stelle geteilt. Und so ist es über die Zeit gewachsen und gewachsen. Und mittlerweile sind wir um die 15 MitarbeiterInnen mit der Hauptgeschäftsstelle in München und einem Büro in Nürnberg.
Und was machst du jetzt in Nürnberg für den Badischen Flüchtlingsrat?
Alles Mögliche. Das ist tatsächlich, glaube ich, bei den wenigsten von uns ein bisschen klar zuordnenbar, wer da was eigentlich macht. Ich bin schwerpunktmäßig in unserem Gewaltschutzprojekt, das heißt Let's Talk About Your Rights. Da geht es um Gewaltschutz an der Schnittstelle von Asyl und Migration für Frauen und Kinder und ansonsten Öffentlichkeitsarbeit, Einzelfallberatung, Lobbyarbeit und alles, was so anfällt.
Was macht ihr da für die Frauen und Kinder?
Wir machen Workshops, das Ziel ist, in jedem Regierungsbezirk 3 Workshop-Tage anzubieten, vor allem in Regionen, die ja eher ländlich sind, so ein bisschen im Hinterland, also dahin zu fahren, wo in der Regel genau der Anschluss, die Beratungsstruktur nicht so wahnsinnig gut ist. Genau, das ist so das Ziel, ist aber auch in der Umsetzung natürlich schwierig, weil klar, wenn Leute da untergebracht sind, wo es wenig Anschluss gibt, dann kommen wir ja da auch relativ schwer ran oder auch hin, muss man auch sagen. Also es gibt riesige Unterkünfte. Wir waren letztens in einer Schutzunterkunft von Frauen und Kindern, die so weit draußen war, dass ich in Nürnberg dann nicht hätte morgens losfahren können, um mittags da zu sein, sondern am Tag vorher starten müssen.
Aber trotzdem in Bayern?
In Bayern, ja.
Ah ja. Ja.
Also in so einer Busverbindung, die 3-mal am Tag fährt. Und das sind so die Strukturen, das lernt man dann auch erstmal kennen, wenn man sich mal so außerhalb der Bubble oder außerhalb der Großstadt rausbewegt und dann wirklich merkt so, okay, auf dem Land ist es nochmal deutlich, deutlich beschissener manchmal.
Also wenn du angekommen bist,
ja.
Was machst du denn in deinen Workshops mit diesen Frauen und Kindern?
Ist auch sehr unterschiedlich. Also wir haben schon die Schwerpunktthemen Asyl, Aufenthalt, so Bleiberechtssicherung, dann aber auch Gewaltschutz, das heißt, was gibt es für Formen von Gewalt, was gibt es für Unterstützungsstrukturen und alles mal so ein bisschen unter dem Primat von Empowerment, Vernetzung, also immer wieder auch mit kleinen Einheiten zu Bewegung, was tut mir gut und aber auch ganz viel Wünsche von den teilnehmenden Personen, von welche Themen wollen wir besprechen und da hat sich dann schon nochmal gezeigt, dass natürlich bevor man sich vielleicht auch damit auseinandersetzen kann, was tut mir gut, ja, wie kann ich mich selber stärken oder mich in mein Umfeld, erstmal Fragen von, sicherer Aufenthalt, ich möchte umziehen, ich will hier nicht weiter wohnen, und dann mir wurden meine Sozialleistungen gekürzt und dann relativ viel erstmal praktisch, so ein bisschen Existenz-, Lebensunterhaltsthemen. Und dann so in den letzten Workshop-Stunden ging es dann schon auch viel um ja, Frauen-Empowerment.
Was jetzt auch relativ neu ist in Bayern und ich glaube inzwischen auch in anderen Bundesländern, ist die Bezahlkarte, mit denen die Geflüchteten bezahlen müssen. Was ist denn diese Bezahlkarte?
Die Bezahlkarte ist, ja, man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie eigentlich eine EC-Karte oder eine Kreditkarte. Da wird, genau, also alle Geflüchteten in Bayern, die im Asylverfahren sind oder in Unterkünften wohnen, bekommen diese Karte erstmal. Da werden die kompletten Asylsozialleistungen drauf gebucht, komplett, automatisch. Und die Personen können dann quasi mit dieser Karte zahlen. Es ist also wie so ein Girokontoersatz. Was wäre es das? Also können wir danach einen Punkt machen. Eigentlich total super wäre, weil es für geflüchtete Personen oft sehr schwer ist, ein Girokonto zu eröffnen. Wenn dann kein Pass vorliegt, ist das manchmal sehr kompliziert bei den jeweiligen Banken. Allerdings ist die Bezahlkarte nicht als Verbesserung eingeführt worden, sondern der Tenor der Einführung war schon eine Verschlimmerung, eine Verschärfung, um eben Migration einzudämmen, um Fluchtzahlen zu senken. Denn die großen Nachteile der Bezahlkarte sind, die Personen dürfen im Monat pro Person nur 50 Euro abheben. Also es ist quasi nur noch möglich, über 50 Euro in bar zu verfügen. Jede Überweisung, jeder Lastschrifteinzug muss beim Sozialamt beantragt werden. Das Sozialamt gibt es dann ans Innenministerium weiter. Das ist ein wahnsinniger bürokratischer Aufwand und wird ja oft auch einfach nicht genehmigt. Das heißt, die Leute sind nicht mehr zahlungsfähig, können ihre Rechnungen am Ende nicht mehr begleichen. Und dann gibt es noch allerhand mehr Verschärfungen, zum Beispiel, dass das jeweilige Sozialamt kann eine Postleitzahlenbeschränkung auf die Bezahlkarte buchen quasi. Das heißt, Personen können, wenn sie diese Beschränkung haben, nur noch in einem bestimmten Postleitzahlengebiet mit der Karte überhaupt zahlen.
Das hört sich nach ganz massiven Einschränkungen an, ne? Im Alltag von geflüchteten Menschen. Was berichten die dir denn, wie es ihnen damit geht?
Für viele ist das tatsächlich eine absolute Vollkatastrophe. Zumal genau die Frauen aus dem einen Workshop auf dem Land in Niederbayern, die haben da sehr viel von berichtet. Die hatten nämlich die Postleitzahlenbeschränkungen und konnten nur noch bei sich, also wirklich in einem, ich weiß es gar nicht, paar hundert Seelendorf damit zahlen und in einem kleinen Teil der nächstgrößeren Stadt. Und ansonsten ging da gar nichts mehr. Das heißt, die hatten ein paar Supermärkte zur Verfügung und das war es eigentlich schon. Alle weiteren Läden, günstigere Läden, Läden aus dem eigenen Kulturkreis, das alles ging nicht mehr. Die konnten da nicht mehr einkaufen gehen und waren, ich glaube, wirklich irgendwie so auf Lidl, Rewe, Edeka und irgendeine Drogerie beschränkt.
Und wenn man jetzt an dieses ganze digitale Netzwerk Deutschlands denkt, kann man ja grundsätzlich relativ selten auch mit Karte bezahlen. Mhm. Also ich denke jetzt auch an zum Beispiel so private Sachen, Flohmärkte oder Secondhand-Läden, wo ja günstigere Produkte vorhanden wären, die vielleicht diese geflüchteten Zielgruppe auch bräuchte, die da jetzt gar nicht mehr möglich ist.
Genau, auch das ist ein Riesenproblem. Also A, der günstige Zahlungsverkehr, also Sachen zweiter Hand zu kaufen, dann tatsächlich aber auch einfach Alltag, ein Eis, das Pausenbrot in der Schule, das Sommerfest irgendwo, das läuft ja alles bar. Und ich fand es dann ganz interessant, als die Bezahlkarte diskutiert wurde und Bayern da ja relativ schnell war wir wollen die jetzt schneller als der Bund umsetzen, hat mir eine Freundin eine Sprachnachricht geschickt und erzählt, dass sie total müde ist und krank und eigentlich nur nach Hause will und sich jetzt noch eine Tiefkühlpizza kaufen und meinte, ich war jetzt in 4 oder 5 Läden und ich konnte nirgendwo diese Pizza kaufen, weil ich kein Bargeld hatte und mit der Karte nicht zahlen konnte. Und es war so zeitgleich mit der Einführung der Bezahlkarte in Bayern. Und es war so, ja, genau so ist es. Also Kartenzahlung gibt's einfach nicht überall. Das mag in der Großstadt noch ganz gut funktionieren, dass du dann auch auf eine Alternative zurückgreifen kannst, wenn es irgendwo nicht funktioniert. Aber sobald es kleiner wird und im ländlichen Bereich, da bist du eigentlich aufgeschmissen, ne? Wenn du kein Bargeld hast.
Wenn wir uns die aktuellen Zahlen zum Thema Migration anschauen, dann ist vom OECD gerade rausgekommen, dass wir auf einem Höchststand der EinwanderInnen sind in den insgesamt 38 OECD-Staaten. Also das ist nicht nur in Deutschland so, sondern das ist insgesamt so. Die nennen den Hauptgrund sei der Nachzug von Familienangehörigen und natürlich die humanitäre Migration aufgrund von Notlagen. Wer kommt denn da gerade zu uns jetzt nach Deutschland?
Also es hat sich da in den letzten Jahren zahlenmäßig natürlich mal wieder was verändert, so von den genau, 2015, 2016, wo sehr viele Menschen nach Europa und nach Deutschland kamen. Dann sind die Zahlen danach ja auch wieder massiv zurückgegangen, was natürlich auch an Verschärfungen und Abschottungen lag, als es ja viel schwieriger wurde, das europäische Festland überhaupt zu betreten oder da weiterzukommen. Und genauso unterschiedlich sind die Fluchtzahlen, wie auch jeweils die Länder, aus denen Personen kommen. Aber ich sagen muss, so unter den Top 5 Ländern sind Syrien, Afghanistan zum Beispiel, die sind seit, ich weiß es gar nicht, Jahrzehnten ganz oben mit dabei. Und immer noch Syrien genau Top 1, Menschen, die in Deutschland einen Asylantrag stellen. Danach kommt Afghanistan, dann kommen Personen aus der Türkei. Seit dem erfolglosen Putschversuch vor einigen Jahren sind die Zahlen von Schutzsuchenden aus der Türkei, vor allem kurdischen Personen aus der Türkei, massiv nach oben gegangen.
Hat es auch damit was zu tun, wie groß die Aussichten auf Asyl überhaupt sind? Also ich meine, es gibt ja auch in anderen Ländern der Welt massive humanitäre Krisen, die aber von Deutschland quasi nicht als solche betitelt werden. Mhm. Hat es auch dann direkten Einfluss darauf?
Ich glaube, so genau kann ich es gar nicht sagen. Letztlich würde ich sagen, wenn wir uns die Fluchtzahlen anschauen oder die Herkunftsländer, die nach Deutschland kommen und dann die Anerkennungszahlen, hat es, würde ich eher sagen, eine marginale Auswirkung. Ich gehe davon aus, dass die Gründe, die Menschen in die Flucht treibt, sind die katastrophalen Bedingungen vor Ort. Und dann natürlich die Situation auf der Fluchtroute. Ne? Was ist überhaupt möglich zu erreichen? Wie kommen Menschen weiter? Wo gibt es auch schon Strukturen, wo Menschen fliehen können auf eben den Fluchtrouten? Wo gibt es die noch nicht? Und genau, also ich glaube, es ist einfach super unterschiedlich und vielfältig. Ich bin aber auch immer wieder überrascht, wenn ich mir so die Hauptherkunftsländer anschaue, aus denen Menschen weltweit fliehen. Ist ja zum Beispiel Venezuela ganz, ganz, ganz weit oben mit dabei, was wir im Westen, in Europa, ja fast gar nicht mitbekommen. Aber klar, das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Weg, von Lateinamerika nach Europa zu kommen.
Das zeigt ja auch nur, dass die Menschen, die flüchten, auf einer Suche nach Schutz sind und deshalb oft einfach an dem erstmöglichen Ort, wo sie sich sicherer fühlen, auch einfach bleiben. Also die allermeisten Menschen kommen ja überhaupt nicht nach Europa oder nach Deutschland, sondern sind dann in Nachbarländern untergekommen.
Genau, der absolute Großteil. Also der absolute Großteil flieht im eigenen Land und sucht erstmal wirklich aus der jeweiligen krisenhaften Situation rauszukommen. Die zweitgrößte Gruppe flieht in Nachbarstaaten und dann die drittgrößte Gruppe, die aber verglichen zu den vorherigen tatsächlich gering ist, versucht langfristigen internationalen humanitären Schutz woanders zu suchen.
Und wenn die Menschen jetzt bei uns in Deutschland zum Beispiel ankommen, gibt es ja die verschiedensten Formen von Bleiberechten. Mhm. Könntest du uns mal erläutern, was denn diese unterschiedlichen Bleiberechte sind?
Ja, ich kann es versuchen und versuche es auch nicht zu kompliziert zu machen. Leute, packt eure Notizzettel aus. also ich glaube, ganz allgemein kann man sagen, das Asylverfahren ist komplex und es ist kompliziert und es ist auch für BeraterInnen, JuristInnen, total kompliziert und immer wieder kommt was Neues dazu, man muss sich immer wieder weiterbilden und dann natürlich umgedacht von, na, wenn es für die, die denn täglich Brot es ist, die sich wirklich täglich damit auseinandersetzen, hauptamtlich und hauptberuflich, da schon kaum hinterherkommen, wie soll es denn dann für betroffene Personen sein? Es ist tatsächlich einfach zum Teil sehr schwer zu durchdringen. Und genau, aber jetzt die ganz klassischen Bleibemöglichkeiten im Asylverfahren, es sind ja auch nochmal Unterschiede. Es gibt ja Bleibemöglichkeiten, die kann ich nur durchs Asylverfahren bekommen und dann Bleibemöglichkeiten, die kriege ich auch aus anderen Gründen, zum Beispiel durch eine Arbeitsaufnahme oder familiäre Beziehungen etc. Jetzt ganz klassisch im Asylverfahren, genau, jemand stellt einen Asylantrag, der wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geprüft. Irgendwann gibt es eine Entscheidung. Die Entscheidung kann positiv oder negativ sein. Und es gibt mehrere positive und auch mehrere negative Entscheidungsformen. Und positive gibt es quasi die Asylanerkennung, so das klassische Asyl, das man immer hört. Die ist total selten, die ist im Grundgesetz geregelt und wurde in den 90er Jahren aber verschärft, sodass das eigentlich fast gar nicht mehr möglich ist, eben diese klassische Asylanerkennung zu bekommen. Dem gleichgestellt ist aber die Flüchtlingseigenschaft nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Dann gibt es noch den subsidiären Schutz und es gibt das Abschiebungsverbot. Das sind so die drei Schutzformen, die durch das Asylverfahren erhalten werden können.
Und welche Rechte hätte ich jetzt, wenn ich Asyl gewährt bekomme?
Das sind quasi die gleichen Rechte wie bei der Flüchtlingseigenschaft. Man bekommt zunächst eine Aufenthaltserlaubnis für 3 Jahre. Also man muss 3 Jahre sich erstmal, genau, ist der Aufenthalt relativ in Anführungszeichen sicher. Die Menschen bekommen sofort einen Zugang zum Arbeitsmarkt, also eine Arbeitserlaubnis. Und ganz wichtig, die Möglichkeit des Familiennachzugs und auch die Möglichkeit des erleichterten Familiennachzugs. Was ganz, ganz wichtig ist, weil der erleichterte Familiennachzug eigentlich nur bei diesen Formen möglich ist. Und bei den anderen Aufenthaltsformen bzw. Schutzformen im subsidiären Schutz und im Abschiebungsverbot nochmal deutlich schwieriger.
Und das Zweite, also mit dem das ähnlich gestellt ist, dieses Flüchtlingseigenschaft, was bedeutet das?
Also man kann sich so ein bisschen vorstellen, dass so von, ich sage immer, so ein bisschen wie im Fußballspiel, so eine Fußballmetapher. Das habe ich irgendwann mal in einer Fortbildung gehört und fand es total genau eindrücklich und auch gut, aber auch zu erklären in der Beratung von genau so einem Fußballspiel. Und die Flüchtlingseigenschaft oder eben die Asylanerkennung, das ist ein 3-0, na, das ist super, so das ist ein Kantersieg, relativ eindeutig. Das ist für Menschen, die in ihrem Herkunftsland aufgrund von einer individuellen Eigenschaft politisch verfolgt werden von staatlichen oder nichtstaatlichen Akteuren, zum Beispiel aufgrund von der politischen Überzeugung, des Geschlechts, der Sexualität, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ethnie etc. Da kann die Flüchtlingseigenschaft eben nach der Genfer Flüchtlingskonvention, die ja quasi in Tradition oder nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, kann es gewährt werden.
Und diese weniger guten Chancen, also subsidiärer Schutz, genau, was bedeutet das?
Danach kommt dann das 2-0, quasi auch noch gut, ne? Auch ein Sieg, auch super. Der subsidiäre Schutz, das ist quasi, wenn es keine individuelle Verfolgung ist, aber trotzdem aufgrund von innerstaatlichen Konflikten eine lebensbedrohliche Situation für die Person entstehen kann. Da ist ganz klassisch ein Bürgerkrieg. Also es gibt kriegerische Auseinandersetzungen im jeweiligen Land, aber es ist jetzt quasi, die Verfolgung ist nicht aufgrund der genau individuellen Persönlichkeit, sondern eben, das trifft mehrere Personen in einer Region.
Und was hat das denn für Folgen hier in Deutschland?
Genau, da gibt es in der Regel gibt es eine einjährige Aufenthaltserlaubnis, auch eben den sofortigen Arbeitsmarktzugang, aber einen eingeschränkten Familiennachzug. Das war mal anders. Da konnten Personen, die einen subsidiären Schutz bekommen haben, auch da den erleichterten Familiennachzug wahrnehmen. Das wurde, ich kann es ja nicht mehr genau sagen, vor einigen Jahren, 2017, 2018, 2019, wurde das nochmal verschärft. Da wurde der Familiennachzug beim subsidiären Schutz ausgesetzt für eine gewisse Zeit. Und dann wurden Quoten etabliert, dass in einem Monat nur 1.000 Personen den Familiennachzug beantragen können, sollen, dürfen. Und das war natürlich, das war eine massive Veränderung für die betroffenen Personen. War klar, ne, das ist ein wahnsinniger Unterschied. Kann ich meine Familie wieder zu mir holen, meine Kinder, meinen Mann, meine Frau, oder kann ich das nicht?
Vor allem, wenn es um Bürgerkriegssituationen geht,
genau,
möchte ich ja auch, dass meine Familie sicher ist.
Ja.
Und wenn der Asylantrag quasi abgelehnt wird, was passiert dann?
Genau, dann ist es auch sehr unterschiedlich. Also es gibt ja mehrere Ablehnungsarten. Es kommt so ein bisschen drauf an, na, was ist das für ein Verfahren? Also ist es dieses klassische Dublin-Verfahren, wo Deutschland feststellt, hey, wir sind überhaupt nicht zuständig. Da war jemand in einem anderen EU-Staat zuerst. Na, die Person muss da ihr Asylverfahren durchführen. Da wird der Asylantrag als unzulässig abgelehnt. Und dann gibt es noch quasi die Ablehnungsformen, wenn eine Person in Deutschland das Asylverfahren durchlebt hat. Und zwar einmal einfach unbegründet und einmal offensichtlich unbegründet. Und auch da gehen verschiedene Konsequenzen mit einher. Einfach unbegründet bedeutet für die Personen, sie haben länger Zeit, Klage einzulegen, sind während der Klage vor Abschiebung geschützt und können erstmal Arbeit, Ausbildung etc. noch in der Regel noch fortsetzen. Die Ablehnung als offensichtlich unbegründet, da hat man nur eine Woche Zeit zu klagen, ist nicht vor Abschiebung geschützt. Wenn die Klage, wenn quasi die Entscheidung stattgegeben wird, dann unterliegen die Personen einem absoluten Arbeitsverbot. also dürfen danach auch, also eigentlich gibt es dann danach, nach diesem negativen Asylverfahren mit der Ablehnung offensichtlich unbegründet, fast keine Chance mehr in Arbeit zu kommen. Und es sind auch die meisten Aufenthaltstitel. Also die haben ja ganz viele Bleiberechtsregelungen für Leute, die eigentlich, ne, wo das Asylverfahren negativ war, von so, na, aber trotzdem gibt es da ja irgendwie Sachen, da gibt es ja wirklich viel. Die Personen haben da qua Gesetz eigentlich keine Chance mehr drauf.
Okay, wir haben jetzt gehört von vier verschiedenen Stati nach dem Asylrecht. Und wir machen jetzt nochmal weiter, weil du hast es schon angesprochen, es gibt dann nochmal verschiedene Formen von Bleiberechten. Unter anderem, was man häufig hört, ist eine Duldung. Mhm. Was ist denn jetzt eine Duldung?
Die Duldung ist, genau, ist auch in den letzten Jahren immer wichtiger, das Papierdokument geworden, immer wichtiger, immer kontroverser. Die Duldung ist letztlich, ist es die Aussetzung der Abschiebung. Das steht auch vorne drauf. Die Duldung ist so ein grünes Zettelchen, Papierzettelchen. Vorne steht groß drauf, Aussetzung der Abschiebung. Das heißt, die Duldung sagt erstmal nur, du bist ausreisepflichtig, also der Person muss laut Gesetz das Land verlassen. Die Abschiebung ist ausgesetzt bis zum jetzigen Tag, also quasi, ne, es kann jederzeit abgeschoben werden und es gibt verschiedene Gründe, warum die Abschiebung jetzt sofort noch nicht durchgeführt wurde, zum Beispiel, weil so schnell geht es ja gar nicht, ne? Von jetzt auf gleich, das ist ja, braucht ja irgendwie eine Organisation auch für die jeweiligen Behörden, weil eine Person sehr krank ist, weil eine Person vielleicht auch keinen Pass hat und aber ein Pass für die jeweilige Abschiebung gebraucht wird. Und das sind alles Gründe, familiäre Gründe, humanitäre Gründe, um so eine Duldung auszustellen. Früher gab es eine Duldung, mittlerweile gibt es auch vier verschiedene Duldungsformen, um das Ganze noch komplizierter zu machen.
Wahnsinn.
Genau, also es wird immer komplexer, also wirklich das, ne, so Asylverfahren oder alles, was mit Migration und Flucht und Aufenthalt zu tun hat, es wird alles viel, viel komplexer, immer mehr, immer wieder wird, ne, noch was in Gesetz reingeschrieben und nochmal irgendwas geändert und nochmal irgendwas rausgenommen oder umgeändert oder irgendwo noch ein Wort dazu. Genau so auch bei der Duldung, da gibt es vier verschiedene, von guten bis schlechten Duldungen. Genau, aber letztlich ist die Duldung ist kein Aufenthaltsrecht oder kein Aufenthaltstitel. Das ist erstmal ist das ein Papierzettelchen, das sagt, eine Person ist ausreisepflichtig und müsste eigentlich Deutschland verlassen, kann es im Moment noch nicht verlassen. Und wie lang dieser Moment ist, ob das nur heute ist oder die nächsten 4 Jahre, das ist so ein bisschen offen.
Welches andere Wort man da auch häufig hört, ist diese Fiktionsbescheinigung. Mhm. Was ist denn das?
Eine Fiktionsbescheinigung ist ein Papier, das ist eigentlich was Gutes, wenn eine Person einen Aufenthaltstitel zum Beispiel verlängert und es dauert total lange. Also ja, alles, was man bei der Ausländerbehörde beantragt, bei vielen Behörden, ne, nichts geht, leider geht fast gar nicht schnell in Deutschland, was zumindest die Anträge auf Behördenseite angeht. Die Fiktionsbescheinigung kann ausgestellt werden, wenn eine Person zum Beispiel den Aufenthalt verlängert, also quasi der alte ist abgelaufen und es dauert aber, bis die Aufenthaltskarte ausgestellt wird, dann bekommt die Person in der Zwischenzeit eine Fiktionsbescheinigung, die sagt, das ist die Fiktion über das Weiterbestehen des jeweiligen Aufenthalts, das heißt, ne, man kann es, ne, wichtig für auch Arbeit, Wohnungssuche zu sagen, hey, ich habe zwar gerade nicht diese Aufenthaltskarte, die gültig ist, aber eine Bescheinigung, dass ich sie bald wahrscheinlich bekomme.
Also das ist quasi so ein Überbrückungsdokument.
Genau, ja, kurz gesagt, es ist ein Überbrückungsdokument, ja.
Das ist ja ein unglaublich bürokratischer Aufwand, vor allem, weil du gesagt hast, diese Aufenthaltsstati müssen regelmäßig neu beantragt werden. Also wenn ich quasi Asyl beantragt habe, dann muss ich nach allen 3 Jahren das erneut beantragen und dieser subsidiäre Schutz jedes Jahr.
Genau, das ist alles total unterschiedlich. Also der Aufenthaltsstil ist es wirklich unterschiedlich. Genau, Flüchtlingseigenschaft 3 Jahre, dann subsidiärer Schutz in der Regel 1 Jahr, Abschiebungsverbot auch in der Regel 1 Jahr. Bei anderen Aufenthaltsstilen kommt es drauf an, zwischen 1 und 2 Jahren. Man kann natürlich nach ein paar Jahren in die Niederlassungserlaubnis versuchen reinzukommen. Das heißt, das ist dann unbefristeter Aufenthaltsstil. Der Weg dahin ist aber auch sehr schwer und steinig. Und so Geschichten wie zum Beispiel Duldung, die ist ja auch befristet für einen bestimmten Zeitraum. Und da ist die Befristung total unterschiedlich. So unterschiedlich wie die Duldung ist, unterschiedlich ist auch die Befristung. Manche sind auch, zum Beispiel die Ausbildungsduldung, für die komplette Zeit der Ausbildung gültig. Andere, Und das ist dann das Ermessen der jeweiligen Behörde beziehungsweise der jeweiligen Sachbearbeitung, sind für ein paar Monate, manche auch nur für ein paar Wochen und manchmal auch nur für ein paar Tage gültig. Das heißt, die Person muss alle paar Tage zur Ausländerbehörde, um das Dokument wieder verlängern zu lassen. Ich meine, da geht es jetzt nicht nur um diese Duldung, es geht darum, dass die Ausländerbehörde will, dass die Person vorstellig wird, dass die gesehen wird, dass sie quasi für die Abschiebung bereit ist. Aber das genau sind natürlich auch so Sanktionsformen über eben die Verlängerung von Papieren, Leute zu gängeln.
Ja, und vor allem ja auch wahnsinnig zu beschäftigen.
Genau, und die Leute und aber halt auch die SachbearbeiterInnen in der Ausländerbehörde wahnsinnig zu beschäftigen mit so einem Scheiß wie alle drei Tage irgend so ein Papier zu verlängern. Ne?
In deiner Erfahrung in der Arbeit mit geflüchteten Menschen, wie ist denn die Verteilung von den Menschen, die tatsächlich auch da bleiben wollen und sich quasi ein neues Leben aufbauen wollen, und den Anteil der Menschen, die eigentlich wieder zurück wollen? Kannst du dazu was sagen?
Also ich glaube, offizielle Zahlen weiß ich nicht. Vor allem hat er tatsächlich, ne, auch viel mit dem Wollen. Du hast dir Wollen gesagt. Das ist ja auch schwer, mal so einzuschätzen, wer macht wann was wie freiwillig. Ich habe die Zahlen der Freiwilligen oder in Anführungszeichen freiwilligen Ausreise nicht im Kopf. Die steigen in den letzten Jahren, so viel kann ich sagen. Aber da muss ich schon auch mal sagen, es ist einfach sehr unterschiedlich, wie freiwillig Menschen ausreisen. Also manche machen das vielleicht wirklich freiwillig, vielleicht auch, weil sich die Situation im jeweiligen Land geändert hat oder weil vielleicht auch familiäre Gründe Personen dann quasi zwingen, wieder zurückzugehen. Und ganz viele der freiwilligen Ausreisen sind aber nicht freiwillig, sondern das sind Personen, die diesen Druck nicht mehr standhalten, die lieber in die jeweiligen katastrophalen Umstände zurückgehen, als in Deutschland so wahnsinnig abhängig und ohnmächtig zu sein. Und ganz viel sind auch Ausreisen von Personen, die hier negatives Asylverfahren durchlebt haben, die danach eine Ausbildung oder eine qualifizierte Arbeit gefunden haben, diese Arbeit aber nicht antreten dürfen, weil die Ausländerbehörde sagt, nein, wir erlauben dir das nicht. Du hast nicht das erforderliche Visum. No, so du quasi, du bist ausreisepflichtig, du musst doch Deutschland verlassen. Wenn du diese Arbeit oder Ausbildung aufnehmen willst, dann musst du ausreisen und mit dem erforderlichen Visum wieder einreisen. Und das ist so der Trend der letzten Jahre, der immer stärker und stärker wird. Und das sind, glaube ich, auch ganz viele dieser freiwilligen Ausreisen von Personen, die sagen, ja, dann mache ich jetzt das halt, obwohl es absurd ist. Ich reise aus und komme halt ein halbes, dreiviertel Jahr, ein Jahr, zwei Jahre später wieder mit dem Visum zur Ausbildungsaufnahme. Obwohl ich sie eigentlich jetzt übermorgen auch schon beginnen könnte.
Das ist total verrückt, weil da wird ja einfach mit dem Leben von Leuten so gespielt. Mhm. Und wenn man sich das vorstellt, diese Zeiteinheiten, das hat ja einen massiven Effekt, wenn ich für so eine lange Zeit nichts machen darf. Also ich denke, das hat ja sicher jeder in seinem Leben schon mal erfahren, in so unsicheren Zeiten. Und das ist ja bei uns jetzt in Deutschland meistens sehr kurz, so eine unsichere Zeit. Also vielleicht meine Arbeitslosigkeit, die dann irgendwie wenige Jahre vielleicht mal andauert, oder eine Unsicherheit zwischen, was soll ich überhaupt machen nach so Studium, Ausbildung. Und auch das ist ja schon wahnsinnig belastend. Wenn das jetzt ein Faktor ist von außen, das kann man sich ja kaum vorstellen, was das auf die Menschen für eine Auswirkung hat. Was würdest du denn sagen, oder was ist denn so aus Sicht vom Bayerischen Flüchtlingsrat eine Unterstützung für Menschen, die ankommen würden? Was würden die denn brauchen am Anfang?
Ich glaube, da würde ich auch Unterschiede machen von, was es von staatlicher Seite braucht und was es vielleicht von zivilgesellschaftlicher Seite braucht. Ich meine, im besten Fall braucht es die Zivilgesellschaft nicht so massiv, weil von staatlicher Seite relativ viel organisiert wird, beziehungsweise möglich gemacht wird, im Sinne von, es gibt halt keine Arbeitsverbote und es gibt nicht die Verpflichtung, in diesen riesigen Aufnahmeeinrichtungen, / Lagern wohnen zu müssen. Super unterschiedlich, ne? Von einer Unterstützung und Beratung am Anfang im Asylverfahren, was wahnsinnig wichtig ist. Das Asylverfahren ist, na, wie schon gesagt, ne, komplex und kompliziert und natürlich auch eine wahnsinnige Belastung für die Personen. Das Kernstück des Asylverfahrens ist ja das Interview, wo Menschen erzählen, warum musste ich fliehen, sich darauf vorzubereiten. Na, das ist quasi, das ist so der Hauptteil des ganzen Komplex-Asylverfahren. Na, für die Vorbereitung, na, da braucht es einfach viel mehr, na, Beratungsstellen, Strukturen, aber auch ehrenamtliche Unterstützung, dass Leute das überhaupt wissen, Leute sich da ausführlich und intensiv genau vorbereiten können. Es braucht alles Mögliche, ne? Aber ich glaube, wenn wir jetzt so bei auch vor allem zivilgesellschaftlicher Unterstützung sind, dann, ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, das zu beantworten, weil das System ja schon so darauf ausgelegt ist, dass Leute da eigentlich nur gut durchkommen, wenn sie diese zivilgesellschaftliche Unterstützung haben. Vor allem bei Herkunftsländern, wo es ein bisschen schwieriger ist im Asylverfahren, die dann viel über diese Bleiberechtsregelungen versuchen müssen, an einen sicheren Aufenthalt zu kommen. Und das sind in der Regel, wenn Leute das schaffen, sind es meistens Leute, die total gut angebunden sind, die eine riesige Struktur um sich herum hatten von UnterstützerInnen, von FreundInnen, von HelferInnenkreisen, gute Beratungsstellen. Leute, die das nicht so hatten, das ist na, dann schon häufiger der Fall, die haben dann weniger Chancen auf ein Bleiberecht. Also das würde ich schon so sagen aus der Beratungserfahrung. Und da ist so ein bisschen die Frage, ne, ist denn da der Appell, dass die Zivilgesellschaft sich stärken muss, ne, beziehungsweise größer werden muss oder da mehr machen muss? Oder ist es dann schon eher der Appell, so, da muss sich halt politisch und staatlich was ändern? Aber genau, es braucht auf jeden Fall an allen möglichen Ecken, so wie überall, ne, mehr Engagement, mehr Menschen, die was machen, Position beziehen, ne, auf die Kacke hauen auch vielleicht.
Wir hatten in unserem Gespräch im letzten Jahr dieses Chancenaufenthaltsrecht thematisiert. Es wurde damals relativ neu, glaube ich, eingeführt oder war schon in der Einführung. Was war das denn konkret? Hat man damit eine Chance auf einen Aufenthalt?
Das Chancenaufenthaltsrecht, das war Teil des Koalitionsvertrags. Eigentlich eine schon sehr, sehr, sehr coole Sache. Also wir haben uns da wahnsinnig drüber gefreut, erstmal mit ganz viel Kritik. Das Chancenaufenthaltsrecht war eine Bleibemöglichkeit oder sollte Menschen, die schon lange in Deutschland sind, aber einen abgelehnten Asylantrag oder abgelehntes Asylverfahren hatten und in Duldung waren, die Möglichkeit zu einem langfristigen Aufenthalt geben. Das ist quasi stichtagsgebunden. Das hieß, Menschen, die bis zu einem bestimmten Stichtag 5 Jahre in Deutschland sind, können das beantragen. Das gilt für 18 Monate. In diesen 18 Monaten haben, genau, es ist ein Aufenthaltstitel, das heißt, Leute dürfen arbeiten. In diesen 18 Monaten müssen es Leute hinbekommen, den kompletten Lebensunterhalt zu sichern, sich einen Pass zu besorgen, wenn sie noch keinen haben und genau mindestens ein Sprachniveau von A2 zu erreichen, um dann einen Anschlussaufenthalt, also es sind dann andere Bleiberechtsregelungen, beantragen zu können. An sich eine gute Sache, klar gab es die Kritik von, es gibt eine Stichtagsregelung, das heißt, viele Leute fallen da ja auch raus, ne, die eben kurz nach dem Stichtag erst 5 Jahre in Deutschland waren. Und eben, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Duldung, dieses kontroverse Papier in Deutschland, es steht eben im Gesetz, dass nur Menschen, die geduldet sind, diesen Chancenaufenthalt beantragen können, beziehungsweise bekommen können. Und da dann ganz viele Diskussionen, wer gilt denn in Deutschland als geduldet und nicht. Und da auch eine sehr unterschiedliche Auslegung von Bundesland zu Bundesland und von Ausländerbehörde zu Ausländerbehörde.
Und jetzt, nachdem das in Kraft getreten ist, wie sind denn die Erfahrungen mit diesem Chancenaufenthaltsgesetz?
Teils, teils. Also ich glaube, es hat sich komplett unsere Kritik, jetzt nicht nur unsere Kritik originär vom Bayerischen Flüchtlingsrat, sondern von ganz vielen Institutionen in Deutschland, die Kritik hat sich wahnsinnig bestätigt, dass es, also einerseits ist es gut und auch für ganz viele Leute war das eine riesige Chance. Auf der anderen Seite schließt es total viele Menschen aus und es zeigt halt auch mal wieder, wie unterschiedlich in der Bundesrepublik die jeweiligen Bundesländer und dann aber auch Behörden agieren, als es eine wahnsinnige Glückssache ist, wo ist denn eine Person gelandet, ne? Wurde eine Person verpflichtet zu wohnen, in welches Bundesland wurde eine Person geschickt, weil da einher geht eben, gehen höhere Chancen auf Bleibemöglichkeiten durchs Asylverfahren, aber auch dann durch andere Verfahren oder eben weniger Chancen. Das hat sich da auch gezeigt, eben durch diese Frage, wer gilt als geduldet und wer nicht. Bayern sagt, naja, bei uns gelten eigentlich nur Menschen als geduldet, die so eine Duldung in der Hand haben. Die Ausländerbehörden stellen die aber in ganz vielen Fällen nicht aus und sagt, es gibt keine Duldungsgründe. Da müsste die Person erstmal wieder das beantragen, dann dagegen Klage einlegen, dann ein bisschen warten. Also ein bisschen ist gut gesagt, oft mehrere Monate oder Jahre warten, bis ein Gericht entscheidet. Genau, das war vorher die ganz große Kritik, dass das einfach ein riesiges Problem ist, dass da der Gesetzgeber zu unscharf dieses Gesetz formuliert hat. Und da hat es in Bayern vor allem ganz viele Leute rausgehauen, die super für dieses Chancenaufenthaltsrecht in Frage gekommen wären, die zum Teil auch eine Duldung hatten, die halt kurz vorher nicht verlängert wurde. Jetzt muss man auch sagen, dass das schon sehr auffällig war, dass vielen Leuten die Duldung entzogen wurde, die aber in dieses Chancenaufenthaltsrecht gepasst hätten. Da hat es in Bayern total viele Leute rausgehauen. Das haben richtig viele Leute deshalb nicht bekommen. Gleichzeitig, na, so quasi in einem anderen Bundesland, na, ähnliche Personen, na, ähnliche quasi Voraussetzungen hat es bekommen, weil da eben die Behörden die Duldung als Papier nicht so sehr vorausgesetzt haben oder eben eh alle Menschen, die ausreisepflichtig sind, eine Duldung in die Hand gedrückt bekommen.
Das ist doch eigentlich total absurd, dass es von ja wirklich Stadt zu Stadt oder am Ende Sachbearbeiterin zu Sachbearbeiterin komplett unterschiedlich ist, wie über das Leben von einzelnen Leuten bestimmt wird.
Das ist total willkürlich. Also es ist wirklich Glück. Also ich finde wirklich, es ist Glück und Pech. Anders kann ich es gar nicht sagen. Und für die Leute ist das, was ich so berichten, total schwer nachzuvollziehen. Ne? Von so, wie kann das denn sein, dass das so ungerecht, so, ich bin ja nach Deutschland gekommen, weil ich irgendwie Rechtsstaatlichkeit gesucht habe und jetzt merke ich, dass das hier überhaupt nicht so ist, ne? Und total willkürlich Entscheidungen getroffen werden. Ne?
Ein neues Gesetz hat unsere aktuelle Bundesregierung auch noch eingeführt, und zwar das Rückführungsverbesserungsgesetz. Was meint das jetzt?
Ja, quasi sagt's ja auch schon so ein bisschen der Wortlaut. Um was geht's denn da? Es geht um Rückführungen oder halt auch Abschiebungen sollen erleichtert werden. So ganz nach Olaf Scholz, der ein paar Monate vorher auf dem Spiegelcover gesagt hat, Deutschland muss mehr abschieben oder jetzt endlich konsequent abschieben. Ja, das Ganze versucht, dieses Rückführungsverbesserungsgesetz, das gibt's jetzt seit Februar, mit allerhand Schikanen, die Abschiebungen erleichtern sollen. Zum Beispiel wurden die Zeiten für die Inhaftierung von Geflüchteten verlängert, also quasi diese Abschiebehaft, es ist eine Haft für Personen, die haben sich nichts zu Schulden kommen lassen, sondern es ist eine Haft, um eine Abschiebung vorzubereiten. Die Gründe für die Haft wurden in allen möglichen Verschärfungen der letzten Jahre schon herabgesenkt. Also quasi kann es eigentlich fast jede Person mit einem abgelehnten Asylantrag könnte in Haft genommen werden. Ja, die Haftzeiten wurden verlängert und ganz katastrophaler Punkt dieser Verschärfung war, dass die Polizei, die ja die Abschiebung durchsetzen muss, dass die, wenn die eine Person zur Abschiebung abholen wollen, nicht nur das jeweilige Zimmer der Person, wie ging es von der Unterkunft aus, durchsuchen darf, sondern eben auch alle anderen Zimmer der Unterkunft. Also das heißt, Leute, die in einer Unterkunft für Geflüchtete wohnen müssen, leben da eigentlich immer oder gehen jeden Abend immer mit dem Gedanken ins Bett, eigentlich kann jederzeit die Polizei bei mir im Zimmer stehen, mitten in der Nacht, um eine Person zu suchen. Das ist seit Februar möglich und wird zum Teil auch umgesetzt.
Das heißt, man sieht, dass dieser rechtspopulistische Diskurs oder diese Verschärfung, die wir einfach haben in unserem gesellschaftlichen Sprech, auch echt schon Wirkung gezeigt hat. Mhm.
Absolut. Also absolut. Letztens auch nochmal versucht, so ein bisschen nochmal nachzuschauen, was gab es denn in den letzten Jahren für Gesetzesverschärfungen, weil wir da schon nochmal relativ viel dazu gemacht haben. Und ich habe mich da auch inhaltlich immer wieder mit den Gesetzen sehr ausführlich auseinandergesetzt und konnte die immer ganz gut aufzählen und habe jetzt auch so letztes Jahr und dieses Jahr gemerkt, ich weiß es einfach nicht mehr, was gab es denn da alles? Es war so wahnsinnig viel. Ja, und es zeigt ja auch, ne, dadurch, dass sich irgendwas verändert hat, also dass im Schnellschuss zum Teil ja wirklich, ne, Gesetze gezimmert werden als Reaktion auf politische und gesellschaftliche Diskussionen, die aber nicht immer Diskussionen sind zu, ne, Flucht und Migration, sondern ja eigentlich ganz andere Sachen dahinter stecken. Die soziale Frage, ne, von die Miete ist zu teuer, viele Menschen können sich ihr Leben nicht mehr leisten und darauf Antworten gesucht werden. Und da der Rechtsdruck sich ja wahnsinnig bemerkbar macht, dass die Antworten nicht nur von der extremen Rechten in der Migration gesucht werden, sondern ja mittlerweile auch von demokratischen Parteien.
Eines von diesen Gesetzen, über das wir noch sprechen wollten, ist das gemeinsame europäische Asylsystem, kurz GEAS, was auch im Juni 2023 reformiert worden ist und jetzt in 26 umgesetzt werden soll. Jetzt befinden wir uns quasi nicht mehr an den bayerischen und deutschen Grenzen, sondern wirklich an den europäischen Außengrenzen. Mhm. Was definiert denn dieses GEAS?
Genau, GEAS, hast du ja schon gesagt, ist quasi nochmal der Versuch, das europäische Asylsystem zu reformieren und einheitlicher zu gestalten. GEAS ist eine migrationspolitische Katastrophe, die ganz, 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 ganz viele massive Verschärfungen plant. unter anderem eben Asylschnellverfahren an den Außengrenzen. Das heißt, dass Personen, also in der GERS ist es formuliert mit Personen aus Ländern, deren Schutzquote unter 20% sind, sollen in der Regel oder müssen in der Regel ihr komplettes Asylverfahren in diesen quasi Lagern an der Außengrenze durchführen. Das sind quasi, sollen halb geschlossene Lager sein. Da ist dann die Frage, wie kommen da Personen rein oder wieder raus. Genau, das ist so der erste massive Punkt. Der zweite massive Punkt ist, dass Abschiebungen bzw. Zurückschiebungen in sichere Drittstaaten oder vermeintlich sichere Drittstaaten viel einfacher passieren können und sollen. Also, dass quasi möglich ist, wenn eine Person über einen in Anführungszeichen sicheren Drittstaat einreist, und Personen müssen ja über irgendwelche Drittstaaten nach Europa einreisen in der Regel, dass dann gesagt werden kann, so, ah, du kommst ja aus diesem sicheren Drittstaat, der ist ja sicher genug, Tunesien, Marokko, Türkei etc., kein Problem, wir schieben dich dahin wieder zurück. Das sind quasi die, ganz kurz gesagt, zentrale Punkte der GERS-Reform, die quasi das europäische Asylsystem regeln soll, aber eben auch national umgesetzt werden kann bzw. muss. Und da gab es vor ein paar Wochen einen Entwurf aus dem Bundesinnenministerium, die GERS-Reform in nationale Gesetze umzusetzen. Dieser Entwurf wurde im Bundeskabinett bereits beschlossen. Und der setzt quasi nicht nur die Forderungen der GERS-Reform um oder will sie umsetzen, sondern verschärft die auch noch. Also tatsächlich hat da das Bundesinnenministerium, auf die ja ohnehin schon wahnsinnige Zäsur, migrationspolitische Zäsur in Europa, die repressive Kirsche auf die Sahnehaube gesetzt.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Dass Menschen kommen an ein EU-Gebiet oder quasi an so eine ausgewiesene Zone, gelten dabei aber nicht als eingereist in der EU, was ja eigentlich bedeutet, dass ich kein Asyl beantragen darf, weil ich das bisher so verstanden habe, Asyl darf ich dann in einem Land beantragen, wenn ich da quasi auch angekommen bin oder in der Botschaft von meinem eigentlichen Ursprungsland.
Genau, also es braucht hier für den Asylantrag so quasi, der muss ja persönlich passieren. Ich muss ja vor Ort sein.
Das
passiert dadurch quasi nicht. Also erstmal ist es eine Fiktion der Nichteinreise. Ja. Also Menschen befinden sich zwar auf europäischem Boden, aber befinden sich da auch nicht. Praktisch ja, theoretisch nein.
Und dann kommt quasi erst zweiten Schritt oben drauf, dass man sich die Statistiken anschaut, wie oft werden Menschen aus diesem Land wieder zurückgewiesen, um dann zu sagen, ach, passiert eh nicht. Das heißt, wenn jetzt davor die Ausweisungen in ein bestimmtes Land oder die Asylanträge aus einem bestimmten Land aus einem politischen Sinn oder einfach aus einem Unwillen nicht genehmigt worden sind, kann ich jetzt gleich an der Grenze sagen, ach, hast eh keine Chance.
Quasi, also soll so sein, dass Menschen aus bestimmten Herkunftsländern, die eine Schutzquote unter 20% haben, die sollen in der Regel ihr komplettes Asylverfahren in diesen, ich sage jetzt Haftlagern, weil am Ende, na, so wie es jetzt erstmal beschrieben wurde, ist das nichts anderes, ihr Asylverfahren komplett da durchlaufen und zwar sehr, sehr schnell. Alle anderen sollen der Theorie nach dann eben nach den Verteilquoten weitergeschickt werden in die jeweiligen EU-Staaten und da dann ihr Asylverfahren durchlaufen. Das kann auch alles wieder außer Kraft gesetzt werden. Und da gibt es natürlich auch die Möglichkeiten, na, dass die EU relativ einfach sagen kann, doch nicht, ja, auch die mit Schutzquoten über 20%, na, sollen jetzt alle hier in diesen Haftzentren bleiben. Aber das ist erstmal die Idee, ja. Und ich meine, wir müssen uns diese Lager, die gibt es ja noch nicht, also na, aber verglichen sind sie wahrscheinlich mit den Lagern, die wir auch von den griechischen Inseln zum Beispiel kennen, sind es letztlich Hafteinrichtungen, wo du als unterstützende Person nicht ohne weiteres reinkommst, die Personen nicht ohne weiteres rauskommen. Das heißt, eine Beratung quasi unmöglich ist, Beratung und Rechtsschutz quasi unmöglich ist.
Diese GERS wurde von Pro Asyl und Amnesty International zum Beispiel schon ganz stark kritisiert, die damit auch die Einhaltung von den Menschenrechten in der EU in Gefahr sieht.
Absolut. Also wir hatten das gestern, habe ich es mit Arbeitskolleginnen diskutiert, und zwar es gibt die sogenannte sichere Herkunftsstaaten, da zählt der Westbalkan dazu. Für die Personen ist es in Deutschland viel, viel schwieriger, ein Asylverfahren zu durchlaufen. Also in der Regel werden die alle abgelehnt. Und wir haben uns nochmal angeschaut bei, also da ging es um Frauen, die von sexualisierter Gewalt in den jeweiligen Ländern im Westbalkan geflohen sind, also schwerste sexualisierte Gewalt, die im Asylverfahren erstmal abgelehnt wurden und dann durch ein ärztliches Gutachten, das eine Traumatisierung attestiert hat, nochmal versucht haben, einen Asylfolgeantrag zu stellen. Diese Gutachten sind sehr teuer, die haben wir durch Pro Asyl unterstützt. Die kosten um die 1.000 Euro, manchmal auch sogar noch mehr. Sie sind wirklich wahnsinnig aufwendig durch Fachärztinnen. Und die haben fast alle eine positive Entscheidung bekommen. Das zeigt aber auch, ne, dass es eine wahnsinnige Unterstützung braucht, um ne, die eigenen individuellen Fluchtgründe irgendwie geltend zu machen. Ne? Und die Unterstützung ist von mehreren Beratungsstellen, von einer riesigen Menschenrechtsorganisation wie Pro Asyl und eben der finanziellen Unterstützung von ne, mehreren 100 bis zu 1.000 Euro, dass eine Person sagen kann, hier, na, ich habe mich quasi, ich habe alles, was ihr braucht, und dann die Behörden sagen, okay, wir erkennen deinen jeweiligen Schutzgrund an. Und genau das alles wird ja in diesen Außen, das ist ja eh schon sehr schwierig umzusetzen, ne? Und aber quasi, das wird ja alles an diesen Haftlagern, das wird nicht mehr passieren, ne? Da wirst du diese Unterstützungsstruktur nicht haben, die wird da nicht gegeben sein. Und dann wird es genau solche Personen vor allem, also vor allem auch vulnerable Personen, die schwerste Gewalt erlebt haben, die wird es da vermutlich auch komplett raushauen. Ne?
Und wahrscheinlich von der Gewalt, die in diesen Lagern passiert, ganz zu schweigen.
Genau, ja. Also das kommt ja alles noch dazu.
Alle diese Punkte deuten ja darauf hin, dass man Geflüchtete und Migrantinnen kriminalisiert. Mhm. Was hat das für einen Effekt auf die Leute?
Einen sehr unterschiedlichen, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, würde ich sagen. Und zwar einmal kann eben diese Kriminalisierung, die findet ja nicht nur theoretisch statt, sondern ja auch ganz praktisch. Ne, zum Beispiel zu sagen, hey, da ist doch jemand illegal eingereist, also quasi ohne das erforderliche Visum. Klammer auf, man kann gar nicht anders einreisen eigentlich, ne, wenn man, wenn es um Asyl geht. Da ist jemand illegal eingereist, wir öffnen jetzt ein Strafverfahren wegen illegaler Einreise oder ein Strafverfahren wegen Passlosigkeit. Da ist die Chance, dass die eingestellt werden, total hoch. Ne? Muss man halt wissen, dass es sich lohnt, dagegen Widerspruch einzulegen. Und genau, wird es aber nicht eingestellt, dann hat die Person erstmal den Straftatbestand erfüllt. Das hat die Konsequenz, dass eventuell Aufenthaltstitel nicht mehr möglich sind, wenn man über eine bestimmte Straftatgrenze kommt, dass der Zugang zur Arbeit eigentlich ne, nur noch erschwert möglich ist. Da hat es die ganz praktische Auswirkung. Und dann hat es natürlich eine gesellschaftliche und auch eine emotionale, seelische Auswirkung von das zermürbt, wenn Menschen überall hören, dass sie das Problem sind, ne, dass ihnen unterstellt wird, kriminell zu sein, dass Leute Angst vor ihnen haben, dass Leute sie ablehnen und ausgrenzen, das zermürbt.
Und mit diesen fiktiven Verbrechen, also quasi illegale Einreise, obwohl es nicht anders möglich ist, hat man ja direkt diesen Straftatbestand und auf der Basis kann ich ja dann wieder leichter abschieben, weil ich ja wegen diesem Strafbestand, wieso ich überhaupt, also das ist ja ein Teufelskreis.
Mhm, das ist ein absoluter Teufelskreis und auch total krass, ne, wenn es da nicht, ich meine, das ist ja gesellschaftlich schon in großen Teilen ja sehr anerkannt zu sagen, naja, Schutz ist schon irgendwie wichtig, aber StraftäterInnen werden abgeschoben. Und auch ein kontroverses Thema, ne, ist ja nicht leicht, ne, darüber zu sprechen, aber schon, wenn man sich anschauen muss, wer ist denn da alles dabei bei den StraftäterInnen? Also erstens natürlich ne, aus menschenrechtlichen Gründen ne, in ein Land, wo eine Lebensgefahr herrscht, so, ne, da kann niemand abgeschoben werden, völlig wurscht, wer jetzt das ist und was die Person gemacht hat. Aber man muss sich natürlich auch fragen, wer zählt denn da zu diesen StraftäterInnen? Ne? Und ich meine, da stellen sich dann Leute, und so wird es ja auch kolportiert von Seiten der Politik, die schlimmsten Verbrecher vor. Und am Ende sind es irgendwelche Jungs ne, oder halt quasi noch halbe Teenager, die genau, ne, illegale Einreise, ne, Passlosigkeit oder halt mal ne, der Ladendiebstahl, der Joint in der Hand, die aber dann unter das Label Straftäter fallen, erstmal so gesellschaftlich auch gesehen werden und dann aber auch in der Konsequenz leichter abgeschoben werden können.
Wie ist es denn bei Pro Asyl mit den StraftäterInnen? Habt ihr da eine Einstellung dazu oder irgendwie eine Meinung dazu? Sollen StraftäterInnen abgeschoben werden? Jetzt quasi nicht Leute, die diese ganzen kleineren Sachen haben, sondern einfach Leute, die Strafen in Deutschland begangen haben?
Wir haben uns da letztens auch erst wieder dazu geäußert. Unsere Antwort ist da relativ klar nein. Da muss ich aber auch sofort dazu sagen, damit geht ja nicht, ne, wie es total oft verstanden wird, eine Forderung von Straffreiheit einher. Ne? Das ist ganz oft, wenn wir jetzt irgendwie öffentlich auch darüber eine Diskussion entfacht zu StraftäterInnen mit Fluchterfahrung oder Fluchthintergrund, da bekommen wir auch wahnsinnig viele, viele E-Mails, Anrufe, Pöbelzeugs, wo uns immer so ein bisschen unterstellt wird. Ne? Und das ist immer so, das haben wir nicht gesagt. Ne? Es gibt da ganz gute Gründe, ganz viele gute Gründe, relativ klar und deutlich zu sagen, auch StraftäterInnen können erstmal nicht ohne weiteres abgeschoben werden. Also ich vorhin schon gesagt habe, es gibt quasi aus internationalen völkerrechtlichen Verträgen wie der GfK unter anderem ein Verbot, Menschen in lebensbedrohliche Situationen zurückzuschieben. Ne? Und da geht es erstmal nicht darum, was eine Person gemacht hat. Ne? Es geht erstmal darum, dass Staaten haben das unterschrieben, zu sagen, wir machen das nicht. Wenn da einer Person erstmal Folter oder eben auch der Tod droht, erstens, zweitens eben genau, na, um welche StraftäterInnen handelt es sich denn überhaupt? Und drittens ist vielfach ja auch, also es ist eine Doppelbestrafung für viele, na, die in Deutschland eine Strafe absitzen und dann obendrauf noch abgeschoben werden. Und vielfach ist es ja auch so, dass wenn wir wirklich um schwere Straftaten oder wenn es um schwere Straftaten geht, also zum Beispiel eine Person, die irgendwie sexuelle Selbstbestimmung verübt haben, dass den jeweiligen Behörden im Herkunftsland, dass die gar nicht wissen, na, was ist das für eine Person und was hat die begangen aus datenschutzrechtlichen Gründen. Das heißt, eine Person muss ja vielleicht wirklich, ne, die ja wirklich eine Gefahr auch sein kann für die Allgemeinheit, sich Deutschland relativ einfach entledigt, die in das jeweilige Land zurückschickt. Da na, weiß niemand, was passiert ist und die Person läuft erstmal frei auf der Straße herum. Und das sind, glaube ich, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Gründe, die dieses Thema auch so kompliziert machen. Und wo wir aber da relativ eindeutig sind und sagen, nee, auch StraftäterInnen können erstmal nicht ohne weiteres abgeschoben werden.
Weil am Schluss quasi viele von den Menschen einfach ein Unterstützungsangebot bräuchten.
Genau, und man birgt ja dann auch Probleme eventuell in Staaten auf, die ja über diese Unterstützungsangebote oder auch Rehabilitationsangebote überhaupt nicht haben.
Und mit dieser Abschiebung macht man ja quasi eine deutsche Gesellschaft auf, sagt, das Problem existiert nur bei uns. Und wenn er weg ist, dann tut man ja so, als wäre quasi dieses Problem weg und hat sich in Luft aufgelöst und der Mensch würde in seinem Herkunftsland ja ein friedliches und freies Leben führen.
Genau.
Was aber ja in der Realität wahrscheinlich nicht der Fall ist, also weil was ja komplett dieses Bild von so einer internationalen Solidarität komplett auflöst, also weil es einfach am Schluss egal ist, was in anderen Ländern passiert.
Hauptsache es passiert nicht hier in Deutschland. So kann man es, glaube ich, vielleicht übersetzen, ja. Und ich finde tatsächlich, da ist die Diskussion natürlich total verschoben und ja auch bewusst verschoben, ne? Also ich unterstelle der PolitikerInnen ja nicht wissen, ne? Sondern es ist ja ein Großteil davon, ist ja wirklich auch bewusst so gewählt. Und natürlich, ne, ich meine, anstatt sich jetzt irgendwie zu überlegen, ne, oder halt, ne, dieser Abschiebeflug nach Afghanistan, nach eben Solingen, ne, so als erste Reaktion, einen Staat abzuschieben, der völkerrechtlich überhaupt nicht anerkannt ist, ne, durch die Taliban-Herrschaft. Ne, so, warum ist das denn die erste Reaktion und warum können wir uns nicht, ne, irgendwie allgemein über Gewalt unterhalten, ne, über menschliche Gewalt und Femizide und Gewalt gegenüber Flinthas? Ne, sind das nicht irgendwie die Themen, über die wir sprechen sollten, ne, und nicht irgendwie das Problem auslagern und sagen, ja, das sind nur die Personen, die neu nach Deutschland kamen. Also, das stimmt ja nicht. Ne? Das ist ja einfach eine Verschiebung und Verlagerungen von existierenden Problemen, ne? Die sich auch nicht lösen und ändern werden, wenn Deutschland mehr abschiebt.
Hast du noch was hinzuzufügen oder hast du noch was du unbedingt noch loswerden willst? Was sollen denn Menschen wissen im Thema Geflüchtetenhilfe, Unterstützung? Gibt es noch was?
Ich glaube, was ich grundsätzlich immer sehr wichtig finde in dem Bereich, das ist jetzt auch nicht originär der Bereich, aber es ist der Bereich, in dem ich arbeite und unterwegs bin. Was ich tatsächlich wirklich wichtig finde, ist faktenbasiert zu diskutieren und da wirklich sich auch immer wieder selbst zu hinterfragen von, weiß ich es da eigentlich, kenne ich da die Fakten oder erzähle ich gerade irgendwas? Und ich finde es in dem Bereich wirklich sehr, sehr wichtig, ne, weil es immer wieder, ne, Missverständnisse gibt und die sind aber total weitreichend. Ne? So ein Missverständnis in dem Bereich, ne, das kann irgendwie gesellschaftlich genau schon so eine ganz schöne Welle auslösen. Und deswegen mein Appell, jenseits von dem persönlichen Aktivismus und Engagement, mein Appell, faktenbasiert, neutral und sachlich versuchen, diese Diskussionen zu führen und bei Nichtwissen nachfragen. Es gibt ganz viele tolle Organisationen, Organisationen, Initiativen, die gefragt werden können, denen man eine Mail schreiben kann. Auch wenn es ist, ich habe jetzt mit meinem Onkel diskutiert, ne, und irgendwie wollte ich dann nochmal so, wie ist das eigentlich? Nachfragen, sich selber bilden und stabil bleiben.
Wie hältst du das aus, in diesem Bereich zu arbeiten? Das ist ja absurd. Das ist ja direkt schmerzhaft, dazu zu hören. Vor allem, weil in dieser Debatte um Migration und Geflüchtete ist es immer so eine wahnsinnig hohe Flughöhe. Und wenn man dann ja aber wirklich mit den Leuten spricht und jedes Einzelschicksal irgendwie kennenlernt und da die Leute unterstützt, wie schaffst du das, da seit 8 Jahren aktiv zu sein?
Das frage ich mich auch manchmal. Tatsächlich, genau. Ach ja, keine Ahnung. Also ich glaube schon, dass bei uns zumindest im Bayerischen Flüchtlingsrat ganz viel auch das Team ausmacht. Und ich glaube, das ist aber ganz oft dabei, sei das jetzt politische Gruppen, Selbstorganisierungen, Initiativen, Organisationen, dass die mit belastenden Themen zu tun haben, dass da, glaube ich, auch ganz viel das Team, das jeweilige Auffangen, das gegenseitige Unterstützen ausmacht. Das ist, glaube ich, spielt bei uns einen ganz, ganz großen Faktor. Und ich glaube schon, dass es auch die Nürnberg beziehungsweise bayernweite, aber auch bundesweite, auch ein bisschen europäische Vernetzung ist von Leuten, die was Ähnliches machen, von eben den Kontakt zu all den krassen Leuten, die tolle, tolle Arbeit machen in Selbstorganisierungen, in anderweitigen Initiativen und es immer wieder zu sehen und zu merken, so okay, dadurch bewegt sich was und man lernt so viele tolle Menschen kennen, so viele kluge Menschen kennen, so viele kraftvolle Menschen kennen und ich glaube schon, dass das einem immer wieder Kraft gibt und Mut gibt, so einen Job oder so einen Aktivismus auch weiterzumachen. Und natürlich auch der tiefe, tiefe Glaube, dass wir es ja irgendwann schaffen werden, dieses ganze Narrativ Flucht ist gefährlich oder ist eine Gefahr zu durchbrechen und so diese Hoffnung an, wir werden es irgendwann schaffen, vielleicht nicht wir, aber vielleicht auch die Generationen nach uns, eine bessere Welt möglich zu machen, ne? Eine Welt der Migrationsgesellschaft, ne? Genau, ich glaube, es ist so die Utopie, ne? Ich meine, klar, die hält einen irgendwie dann auch, ne, immer mal wieder so ein bisschen am Ball. Genau, aber ich glaube, ja.
Wo man jetzt euch und solche Utopien kennenlernen kann, ist beim nächsten On the Move Festival am 6. Dezember. Was passiert da denn?
Genau, ein kleiner Werbeblock für dieses sehr, sehr tolle, schöne Festival in Nürnberg im Z-Bau, auch organisiert von einer ganz, ganz, ganz coolen Crew, wo es auch zum Thema Flucht und Migration dieses Jahr mit dem Schwerpunkt Solidarität und Gemeinschaft ganz viel Input gibt, musikalische Untermalungen, Bands, KonzeptkünstlerInnen, Diskussionen, Ausstellungen etc. etc. Genau, ganz große Empfehlung, da generell hinzugehen. Und am Freitag, den 6. Dezember, wird im Z-Baum On The Move Festival auch die Initiative gegen die Bezahlkarte Nürnberg da sein. Das heißt, ihr könnt nicht nur euch ganz viel Input und gute Musik abholen, sondern eben auch einen Einkaufsgutschein.
Vielen Dank, Johanna, für das ganz aufschlussreiche Gespräch.
Ja, danke dir, Johanna.